Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Die Türkei ist in den vergangenen Tagen in den Norden Syriens eingedrungen, in die Region rund um Afrin, das ist ganz im Norden. Und es geht dort gegen die Kurdenmiliz. Und das ist, das kann man glaube ich so sagen, ein weiteres Kapitel in diesem Land, das vom Krieg so zerrüttet ist. Es gibt nur wenige Reporter, die Syrien im Krieg von innen erlebt haben. Dazu ist es einfach zu gefährlich, in dem Land zu sein. Und einer, der das in den vergangenen Jahren trotzdem immer wieder gemacht hat, ist Carsten Stormer. Den habe ich im April 2017 interviewt. Und damals war gerade sein Buch erschienen, Die Schatten des Morgenlandes, in dem er unter anderem die Situation in Syrien analysiert und von seinen Erlebnissen berichtet. Diese Sendung, die ihr jetzt hören werdet, ist eine Wiederholung des Interviews mit ihm. Er war vergangenes Jahr gerade ein paar Tage in Deutschland, als wir gesprochen haben. Trotzdem hatten wir ein paar kleine technische Probleme, deshalb knackt es manchmal ein bisschen. Als erstes wollte ich von Carsten wissen, wie das denn jetzt für ihn ist, ausnahmsweise mal in Deutschland zu sein. Er lebt sonst in Manila. Ob er es überhaupt schafft, zu entspannen und nicht ständig auf der Hut zu sein.
Ich fühle mich hier extrem gut aufgehoben. Also ich wohne ja in Manila und da herrscht zurzeit auch eine Art Krieg, ein Drogenkrieg. Ich finde Deutschland ein Paradies. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Ich finde ein Land, in dem man so sicher ist, ist ein Geschenk, dass man in so einem Land geboren wurde.
Kannst du diesen Kriegsmodus ablegen, dass du das Gefühl hast, ich darf mich jetzt auch sicher fühlen und sicher bewegen und muss nicht ständig jeden meiner Schritte irgendwie dreimal überprüfen?
Ich kann das ablegen, weil ich das jetzt auch schon lang genug mache und ich finde das, ich muss das auch ablegen. Ich kann das nicht ständig mit mir herumtragen. Ich trage das sehr häufig mit mir herum, aber wenn ich das nicht ablegen könnte, dann bin ich irgendwann nicht mehr fähig zu arbeiten. Das bin ich auch meiner Familie und meinem Umfeld schuldig, dass ich hin und wieder auch mal in einen anderen Modus schalte.
Du hast gerade das Buch geschrieben, Die Schatten des Morgenlandes. Der Untertitel ist ganz spannend, Die Gewalt im Nahen Osten und warum wir uns einmischen müssen. Und darüber werden wir heute Abend reden. Carsten Stormer ist zu Gast in Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Carsten Stormer ist zu Gast. Du hast gerade das Buch geschrieben, Die Schatten des Morgenlandes. Du hast in den Jahren von 2012 bis 2016 immer wieder Kriegsgebiete in Syrien und in der Umgebung besucht. Also das sind teilweise Grenzgebiete Syrien-Türkei. Das ist teilweise das, was man als Kurdistan beschreibt. Das ist teilweise auch der Irak. Also da ist sowas bei wie Homs. Du warst in Kobane. Du warst mehrmals in Aleppo. Wann warst du zuletzt in Syrien?
Also in Syrien war ich zuletzt im März 2016, weil es einfach, ich würde gerne wieder einreisen, es ist einfach zu schwierig gerade reinzukommen. Ich habe versucht ein Visum zu beantragen, dass ich offiziell auch mal die Regierungsseite betreten kann und darüber zu berichten, aber die Rebellengebiete ist im Augenblick fast so gut wie unmöglich dort reinzukommen, weil einfach die Grenzen dicht sind. Die Türkei hat die Grenze dicht gemacht, vom Irak ist die Grenze dicht, vom Libanon aus ist die Grenze dicht, von Jordanien, die war schon immer ziemlich wasserfest, die Grenze. Es sind so viele Spieler jetzt in Syrien dazugekommen, wie die Russen, die Türken, natürlich die syrische Armee, die verschiedenen Rebellengruppen, der IS. Es ist so schwierig, dass es einfach nicht mehr möglich ist, reinzukommen. Und selbst wenn es möglich wäre, müsste man da nochmal abwägen, ob das Risiko überhaupt vertretbar wäre.
Wo warst du zuletzt in Syrien?
Ich war in der Nähe von Aleppo, aber bin vom Irak aus eingereist und bin quasi die Schlachtfelder der letzten Jahre abgefahren, bis hin zu in der Nähe von Tischrin, also in der Nähe von Manbij, wo damals noch sehr heftig gegen den IS gekämpft worden ist.
Wie waren die Eindrücke? Also das, was wir von Aleppo, das ist wahrscheinlich mit die Stadt, die wir aus den Nachrichten in dem Konflikt mit am meisten im Kopf haben. Das, was wir momentan im Kopf haben, ist eigentlich dieser Korridor ist zu, man kommt da nicht mehr rein, nicht mehr raus und es ist komplett zerstört. Ist es tatsächlich so?
Es ist tatsächlich so. Natürlich ist Aleppo die Stadt in Syrien, die den Krieg symbolisiert bei uns in Deutschland, aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Städte. Es ist fast jede syrische Großstadt ist zerstört. Selbst Damaskus ist teilweise zerstört, zumindest die Außenbezirke. Homs ist komplett zerstört, noch mehr als Aleppo. Der Resor ist zerstört. Also es ist das ganze Land ist eigentlich kaputt und ich habe das auch erlebt, als ich vergangenes Jahr in Syrien gereist bin, dass auch selbst die Dörfer, die sind entmenscht. Es leben keine Menschen mehr dort. Die sind entweder geflohen in die Flüchtlingslager in die Türkei, in den Libanon oder eben übers Mittelmeer und die Balkanroute nach Deutschland oder Europa gekommen. Der Untertitel meines Buches, dass man sich einmischen soll, das bezieht sich eben auch nicht darauf, dass man militärisch eingreifen sollte oder sowas. Das sind politische Sachen, da sollte ich als Journalist, da gebe ich keine Ratschläge, was es zu tun was man zu tun hat, sondern ich finde, das Einmischen bezieht sich auf Hinsehen, Zuhören und vielleicht auch dann seine eigenen Schlüsse ziehen, die Augen öffnen. Zuhören und Hinsehen, das ist eigentlich das Wichtigste für mich als Journalist, dass man den Leuten, die vor Ort waren, die mit den Leuten gesprochen haben, die gesehen haben, was dort passiert ist, dass man ja, die ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit und zuhört, zu Wort kommen lässt.
Wie hast du diese Menschen, die du besucht hast, also in Aleppo und eben auch anderen Städten oder Regionen bei diesem Konflikt, wie hast du diese Leute ausfindig gemacht?
Das war teilweise Zufälle. Also die ersten Jahre in Syrien, als ich berichte, ich bin oftmals einfach nur hingefahren. Natürlich muss man sehr, sehr viel anfangs vorbereiten, dass man Risiken aus dem Weg schafft. Das heißt, wo gehe ich illegal über die Grenze? Wo ist noch ein Grenzübergang offen? Welcher Fahrer ist vertrauenswürdig? Welcher Übersetzer kann mir helfen? Welcher Fixer kennt sich in der Region aus und kann mir helfen, dass ich mich dort relativ sicher bewegen kann? Und man muss schon ein sehr schlechter Journalist sein, wenn man nach Syrien fährt und keine Geschichte oder keine Gesprächspartner findet. Die Leute waren anfangs sehr, sehr offen mir gegenüber. Die wollten mir erzählen, was passiert ist. Ich konnte mich frei bewegen. Ich konnte im Land herumfahren. Ich konnte in den Städten zwischen den Vierteln hin und her laufen. Die Leute haben mich eingeladen, die haben mich mit offenen Armen empfangen, weil die natürlich ein großes Interesse haben, um zu zeigen, was tatsächlich in ihrem Land passiert.
Das heißt, so ein bisschen von denen ausgehend dann auch Mund zu Mund, also dass die sagen, hey, da gibt's jemanden, der, keine Ahnung, bei den Rebellen besonders aktiv ist, das lohnt sich, denjenigen kennenzulernen, und von da aus bist du sozusagen diesen Spuren dann gefolgt?
Teilweise. Mich haben die Rebellen so gesehen eigentlich nie so wirklich interessiert. Also es gibt ja so viele verschiedene Rebellen, und die Rebellen an sich gibt es ja eigentlich. Es sind ganz viele verschiedene Splittergruppen. Mich haben hauptsächlich die Zivilisten interessiert, die vor Ort waren. Wie die unter dem Konflikt leiden, wie die zu dem Konflikt stehen. Natürlich habe ich mir auch Frontlinien angeschaut. Natürlich habe ich auch war ich bei Rebellen, aber zum Beispiel haben mich die White Helmets interessiert. Mich hat diese Revolutionszeitschrift in Zabadani interessiert, die von einer jungen Frau gemacht worden ist, die sowohl die bewaffnete Revolution als auch die Regierung stark kritisiert hat, die eben auch gesagt hat, indem sich die Revolution bewaffnet hat, hat man die Revolution verraten und hat die Rebellen teilweise bezichtigt, dass man den Syrern ihre Revolution geklaut hat.
Diese Weißhelme, sag mal kurz drei Sätze, wer die nicht kennt, das ist eigentlich eine zivile Bürgerwehr?
Richtig, das ist eine zivile Bürgerwehr, die haben sich 2013 langsam gegründet und sind dann auch aus dem Ausland unterstützt worden. Gehen die in die Region, wo die Bomben abgeworfen sind, also in zerstörte Häuser, versuchen Menschen zu retten, bergen die Toten und gehen dadurch auch natürlich sehr, sehr große eigene Risiken ein. Es sind sehr, sehr viele zivile Helfer in den letzten Jahren gestorben, weil die syrische Luftwaffe, die syrische Armee gerne diese Fassbomben abgeworfen hat über Wohnvierteln, die dann ja völlig wahllos aus dem Hubschrauber abgeworfen werden. Also Fassbomben, das sind mit TNT, Sprengstoff und Eisenschrot gefüllte Ölfässer, und die explodieren dann, und die White Helmets, die sobald irgendwo eine Explosion war, fahren die dahin, versuchen die Leute zu retten, und um möglichst viel Schaden anzurichten, werfen dann die Hubschrauberpiloten kurz nach dem Einschlag der ersten Bombe noch eine zweite Bombe ab, um dann auch die Helfer oder Zivilisten zu treffen, die den Opfern zu Hilfe kommen wollen.
Gab es für dich irgendwann mal eine Begegnung, das ist schwierig wahrscheinlich zu sagen, weil du über 5 Jahre immer mal wieder da warst, wo man sagt, die hat dich eigentlich am meisten beeindruckt, geprägt oder vielleicht auch verstört?
Eigentlich jede Reise, jeden Tag habe ich Leute kennengelernt, die mich zutiefst beeindruckt haben, und gleichzeitig habe ich jeden Tag Sachen erlebt, die mich zutiefst verstört haben. Ich glaube, da kann ich gar nicht irgendwas genau hervorpicken. Also wie gesagt, diese Leute, die diese Zeitung in der belagerten Stadt Zabadani herausgegeben haben, eine Zeitung, die sich Oxygen, also Sauerstoff, also das, was man zum Leben braucht, zum Atmen braucht, also auch ein sehr symbolischer Titel gemacht haben, die haben mich sehr, sehr beeindruckt, weil sie eben unbewaffnet diesen Kampf fortgeführt haben für ja, mehr Freiheit, Redefreiheit, Religionsfreiheit, gleiche Rechte, Versammlungsfreiheit, also alles Sachen, die bei uns im Grundgesetz verankert sind, die für uns selbstverständlich sind, für die müssten die sehr kämpfen. Mich haben die Leute beeindruckt, die in den Rebellen oder in den Oppositionsgebieten Strukturen aufgebaut haben, die dafür gesorgt haben, dass die Müllabfuhr oder dass der Müll weggebracht wird, dass die Straßen vom Schutt befreit werden, dass weiterhin die Schulen geöffnet sind, dass Kinder zur Schule gehen können, dass Krankenhäuser funktionieren, dass Ärzte sich organisieren. Diese ganzen zivilen Maßnahmen, die haben mich zutiefst beeindruckt. Und natürlich das, was man jeden Tag erlebt, das Schockierende, wenn Kinder vor einem sterben, die von Bomben getroffen worden sind, wenn ein 12-jähriger Junge aus einer Hausruine rausgezogen sind, der tot ist, wenn eine Frau vor einem von einem Scharfschützen erschossen wird, wenn eine Rakete in ein Wohnhaus einschlägt, wo ein Junge dann seine toten Eltern heraustragen muss. Das sind Dinge, die man tagtäglich dort erlebt und sieht mit eigenen Augen, oder die Krankenhäuser, wo wirklich im Minutentakt die schwerst verletzten und verstümmelten Menschen reingebracht werden, und die Ärzte mit wirklich geringsten Möglichkeiten versuchen, Leben zu retten.
Wenn man ein bisschen auf die offiziellen Zahlen schaut, dann sagt man momentan immer, seitdem der Konflikt 2011, 2012 losgegangen ist, sind es ungefähr 400.000 Tote und mehrere Millionen Flüchtlinge, eben sowohl innerhalb von Syrien als auch in die anderen Länder. Du hast vorhin so in so einem Halbsatz sowas gesagt wie, ja, du warst in Zabadani, das war, glaube ich, im Jahr 2013, wenn ich das aus deinem Buch richtig gelesen habe, und weil du ganz gezielt erleben wolltest, wie eine Stadtbelagerung sich anfühlt.
Richtig, also ich wollte nicht erleben, wie sich die Belagerung anfühlt, sondern ich wollte beschreiben, wie Menschen in einer belagerten Stadt ausharren, leben. Wie bekommen die das Essen her? Wie organisieren die ihr Leben? Für mich selber, ich habe nicht so das dringende Bedürfnis gehabt, dieses Erlebnis zu haben. Aber ich fand als Journalist fand ich das ganz wichtig zu beschreiben, was dort passiert. Und eben auch, weil ich wusste, dass es da diese Zeitung Oxygen gibt, die von dieser wunderbaren syrischen Frau Nevin geleitet wird, eine sehr mutige Frau. Und das wollte ich beschreiben. Das war für mich wichtig, glaube ich, weil es da eben nicht Rebellen waren, Bewaffnete, die irgendwo an der Front stehen und auch sich gegenseitig totschießen, sondern da sind junge Leute, die ihr Leben riskieren, mit intellektuellen Wissen und Einsatz versuchen, eine neue Gesellschaft zu schaffen.
Wenn man das kurz geografisch nochmal verortet, Zabanani ist, glaube ich, nordwestlich ein paar Kilometer von Damaskus entfernt. Das heißt, relativ nah an der Grenze zum Libanon rüber. Ist das auch der Weg, wie du überhaupt in die belagerte Stadt reingekommen bist? Also da kannst du ja auch nicht sagen, hier, ich bin deutscher Journalist, jetzt lass mich mal da rein.
Richtig, nee, ich musste illegal über die Grenze vom Libanon und bin dann von Schmugglern an der libanesisch-syrischen Grenze in Empfang genommen worden, und die haben mich dann, also da mussten wir zwei Nächte durch Gebiet laufen, das von der syrischen Armee gehalten worden ist. Tagsüber hat man in irgendwelchen Safehouses oder Bauernhäusern geschlafen, hat sich verstecken müssen, und dann, sobald es Nacht war, ist man wieder rausgegangen, und ja, dann läuft man 8-9 Stunden über Berge ohne Wege durch die Nacht und hofft, dass man in keine syrische Patrouille reinläuft.
Wie lange warst du da in Zabadani?
Zwei Wochen war ich da.
Wie bist du dann hinterher wieder raus? Also es ist ja auch nicht leichter oder ungefährlich, aus so einer Stadt wieder rauszukommen.
Nein, der Rückweg war noch sehr, sehr viel gefährlicher, weil sich dann herausgestellt hat, dass ich wohl entführt werden sollte, weil der Schmuggler, der mich reingebracht hat, dessen Bruder wurde von der syrischen Armee gefangen genommen worden. Meine Gastgeber in Zabadani, also ich wurde dort beschützt von einer Islamistengruppe Aha al-Sham, die ich glaube sogar inzwischen auf der Terrorliste steht. Deren Gast war ich, die haben mich da damals beschützt. Und der Kommandeur von Aha al-Sham hat erfahren, dass ich entführt werden sollte, und hat dann gesagt, er hat mich immer Christi genannt, also Christ, und hat gesagt, du versteckst dich jetzt 3 Tage in einem Safehouse. Ich organisiere deine Flucht, und dann 3 Tage später kam dann ein Pritschenwagen, so ein Pickup. Ich musste, das war nachts, ich musste dann da draufspringen. Da waren noch andere syrische Flüchtlinge drauf, und die haben mich dann aus der Stadt rausgeschmuggelt, auch wieder an diesen Checkpoints der syrischen Armee vorbei, teilweise in einer Entfernung von 20 bis 50 Metern. Also man musste dann auf dem Boden robben, man musste über diese Berge laufen. Da gibt es keine Straßen, da gibt es keine Wege. Man kann auch kein Licht oder keine Taschenlampe anmachen, weil man das natürlich sofort einen verraten würde. Einmal wurde auf uns geschossen, weil die syrischen Wachposten wohl was gehört hatten. Wir mussten über Straßen laufen, die von syrischen Soldaten bewacht worden sind. Die haben wir gesehen, wenn die in die eine Richtung geguckt haben, sind wir in die andere Richtung gelaufen. Und das war ein sehr für mich ein sehr traumatisches Erlebnis, weil ich da auch natürlich Teil der Geschichte geworden bin. Und ich auch wusste, es gibt hier eigentlich bloß zwei oder drei Möglichkeiten. Man schafft es heil raus, dann ist es gut, oder man wird entdeckt und dann stirbt man. Und das hat mich ziemlich gelähmt. Und ich war ein Hindernis für diese syrischen Flüchtlinge, die ja natürlich auch ihr Leben riskiert haben. Und die haben aber gesagt, die haben mich nicht in den Stich gelassen. Einer hat mich dann wenn wir über die Berge gelaufen sind, einer hat von hinten geschoben, einer hat mich am Gürtel hochgezogen. Ich hatte ja auch viel Gepäck dabei. Ich hatte die schusssichere Weste an, ich hatte einen Helm auf, ich habe meine Kameraausrüstung dabei gehabt, ich hatte einen Rucksack mit meinen Sachen. Das waren einfach mal 40, 45 Kilo Gepäck, die ich dabei hatte. Die haben mir geholfen, das zu tragen. Es wäre viel einfacher für die gewesen, wenn die gesagt hätten, hier den Ausländer, den erschießen wir und oder lassen ihn zurück, dann riskiert er unser Wohlergehen nicht. Und die haben mich da rausgeholt. Und das war eben auch, ich habe da erlebt, wie dieses ganze syrische Untergrundnetzwerk funktioniert, wie die Leute aus, ja, also wir sind da mit Sicherheit in diesem Gebiet ich würde mal sagen, 60, 70 syrische Checkpoints herumgelaufen. Und dass wir da nicht entdeckt worden sind, grenzt eigentlich ein kleines Wunder und zeigt eigentlich auch, wie gut diese Opposition da organisiert gewesen ist.
Aber woher weißt du im Zweifelsfall auch, ja, die werden mich da, so gut das eben geht, beschützen, die werden mich da rausholen. Also die können doch genauso handeln und dann im Zweifelsfall sagen, nein, du bist jetzt eine Liability, du bist eine Belastung. Also wie entscheidest du für dich auch, dass du da Vertrauen fasst? Also jenseits von, du musst dann natürlich auch vertrauen in so einer Situation, aber wie checkst du das vorher, wenn das irgendwie geht?
Also ja, auf diesem Rückweg, da hatte ich keine andere Wahl. Da musste ich einfach hoffen, dass es gut geht. Deswegen hatte ich auch große Angst, weil ich eben nicht wusste, ob es gut geht. Aber im Vorfeld versuche ich diese Risiken von vornherein zu minimieren. Indem ich Reisen sehr, sehr lang vorbereite, indem ich über ein Netzwerk, was ich mir im Laufe der Jahre erarbeitet habe, Vertrauen zu Leuten habe, wenn die mir sagen, dieser Mann, der dich da reinbringt, ist vertrauenswürdig, der passt auf dich auf, oder derjenige, der zum Beispiel dieser Islamistenkommandeur in Sabadani, das war der Cousin desjenigen, der das für mich organisiert hat. Und sein Cousin war kein Islamist, der war ein sehr moderater, noch nicht mal ein sehr gläubiger Moslem. Und der hat gesagt, mein Cousin passt auf dich auf, du bist sein Gast, und dann vertraue ich dem da auch. Mit dem habe ich vorher schon mal zusammengearbeitet, das hat alles funktioniert. Und zu einem gewissen Grad muss man dann einfach auch sagen, das ist gut jetzt, ich vertraue dem jetzt, und anders kann man, glaube ich, sonst nicht arbeiten.
Wenn du das so erzählst, natürlich auch, du bist jetzt gerade in Deutschland, das ist ein bisschen Abstand, sowohl zeitlich als auch räumlich, das hört sich sehr aufgeräumt an. Wenn man dein Buch liest, und du sagst das ja auch, spielt Angst natürlich eine große Rolle in dem Moment auch für dich. Wie gehst du damit um?
Also erstmal, ich habe immer Angst. Ich glaube auch, Angst ist einer der wichtigsten Begleiter, den man in solchen Gebieten haben kann. Wenn man keine Angst hätte, dann ist man dumm, und man macht dann Fehler, man begibt sich in Situationen rein, die einem das Leben kosten können. Es ist ohnehin schon so sehr so gefährlich, dass es eigentlich durch nichts gerechtfertigt ist, dahin zu gehen, um zu berichten. Aber wenn man keine Angst hat, dann wird es eben noch gefährlicher. Aber natürlich ist das, was man dort erlebt und was man dort fühlt und was man sieht, und das beschäftigt einen natürlich, das kann man nicht so einfach abstreifen. Und ja, mich hat das im Laufe der Jahre sehr, sehr beschäftigt. Natürlich, man hat auch seine eigenen Traumata dann oder das Päckchen, das man tragen muss. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich damit nicht mehr so wirklich umgehen kann. Also gerade nach der Erfahrung in Sabadani, also 2014 war ein sehr, sehr schwieriges Jahr für mich. Also Anfang 2014 sind zwei der Leute in Sabadani, einer der Reporter von Oxygen, die mir, den ich, die mich da sehr nahe gekommen und der Kommandeur, der mich beschützt hat und mir de facto das Leben gerettet hat, sind Anfang 2014 gestorben durch Granateinschläge. Dann bin ich mit Juni 2014 war ich nochmal in Aleppo, um zu sehen, ob ich überhaupt noch weiter arbeiten kann. Ich habe diese ganzen Fassbombenwahnsinn miterlebt, die Dramatisierung des Krieges, der noch brutaler geworden ist, seitdem ich da gewesen bin. Im Juli stirbt mein Vater unerwartet, im August wird mein Freund James Foley vom IS geköpft und im Oktober wird mein Sohn geboren. Das waren dann alles sehr emotionale Erfahrungen, die ich so nicht mehr ganz verarbeiten konnte. Ich habe gemerkt, dass ich keinen Spaß mehr an meinem Beruf hatte, dass ich an mir gezweifelt habe, dass ich an meiner Ehe gezweifelt habe, dass ich an allen, dass ich am Leben gezweifelt habe, dass ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, dass ich sehr gleichgültig geworden bin gegenüber allem, was in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich muss was dagegen tun. Es ist wie ich beschreibe das dann auch in dem Buch, das ist wie so ein Boxer, der in den Ring steigt und jede Runde ausgenockt wird. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss hier irgendwann mal eine neue Taktik anfangen, um diesen Kampf auch irgendwann zu gewinnen.
Wie hast du das für dich geschafft? Also klassische Psychotherapie oder was hast du dann gemacht?
Es gibt es nennt sich DART Center, das ist eine Organisation für Journalisten, die in Krisengebieten arbeiten, also das heißt für traumatisierte Journalisten und die versuchen da Hilfe zu leisten und da hat eine Freundin von mir gearbeitet und die hat mir angeboten, dass ich mit einer deren Psychologin spreche. Und das habe ich angenommen und mit der habe ich gesprochen. Also das Gespräch sollte eigentlich nur eine Stunde gehen und ich glaube, wir haben wesentlich länger, ich weiß nicht, bestimmt 3 Stunden gesprochen und die hat mir dann auch gleich bestätigt, dass mit diesen Erfahrungen, das ist ganz klar, posttraumatischer Stress, das sind ganz, ganz normale menschliche Abwehrmechanismen, die ich da zeige. Die hat aber auch gleich gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Man kann jetzt jede Woche einmal mit der Psychologin sprechen, aber sie hat auch gesagt, ich habe da sehr offen kommuniziert, was ich erlebt habe. Und sie hat gemeint, wenn ich das weiterhin so kommuniziere, also erstmal mit mir selber, dass ich mir eingestehe, da ist was kaputt gegangen, aber auch meinem Umfeld klar mache, dass das eben, dass ich denen erzähle, was ich erlebt habe, dass ich mir selbst und meinem Umfeld, vor allen Dingen meiner Familie, bewusst mache, dass das kein Beinbruch ist, der nach ein paar Wochen wieder zusammenheilt oder kein Schnupfen ist oder Grippe, die man mit ein bisschen Antibiotikum wieder rumkriegt, sondern das wird einen sein ganzes Leben lang begleiten. Und da gibt es mal gute Tage, meistens gute Tage, und dann gibt es aber auch mal schlechte Tage. Und da muss man dann wieder kommunizieren. Und das Schlimmste ist eben, das für sich zu behalten und in sich hineinzufressen. Sondern sie hat gesagt, ich soll es rauslassen. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt nicht jede Woche in eine Therapiesitzung rennen. Also ich dann kommuniziere ich lieber. Deswegen auch das Buch ist natürlich eine Art Therapie gewesen, das alles aufzuschreiben. Also so schwer es mir gefallen ist, diese Erlebnisse nochmal ins Gedächtnis zu rufen, so gut hat es getan, das nochmal sich damit auseinanderzusetzen.
Eine Stunde Talk, Carsten Stormer ist zu Gast. Jetzt hast du gerade beschrieben, dass du eben auch für dich einmal gucken musstest, wie kriegst du das verarbeitet. Hast du das Gefühl, vielleicht eine schwierige Frage oder eine komische Frage, aber ist es das wert? Also du nimmst diese Narben mit dir mit, du hast eine Familie, die in Manila lebt, die auch damit leben muss. Ist es das wert, was du tust?
Ich glaube ja. Ich habe, es wäre nicht wert, für eine Geschichte zu sterben. Aber ich glaube, als Journalist hat man eine gewisse Verantwortung auf Dinge zu blicken und Sachen zu beschreiben und deswegen, ich sehe das auch als ein sehr großes Privileg an, diese Arbeit ausüben zu dürfen, dass ich erfahre, dass ich weiß, was vor Ort passiert, dass ich erlebe, wie sich Geschichte vor mir entfaltet. Und mit diesem Privileg kommt natürlich auch eine gewisse Verantwortung, indem ich das mein Bestmögliches tue, um diese Geschichten, die ich dort erlebe und die mir erzählt werden, zu veröffentlichen. Sei es jetzt mit meinen Fernsehberichten und Reportagen oder eben in Magazinen, wenn ich für Magazine schreibe, dass ich da versuche, in großer Objektiv und Ehrlichkeit und Wahrheit verpflichtend zu beschreiben, was in diesem Land passiert, weil es natürlich wichtig ist. Man sieht ja, was dieser Konflikt in Syrien, wie sehr das auch Deutschland betrifft oder Europa betrifft. Also Kollegen, die vor Ort sind, waren seit Anfang des Krieges, inklusive mir, wir haben schon 2012 darauf hingewiesen, dass sich da eine große Flüchtlingskatastrophe anbahnt. Da hat sich noch niemand für den Konflikt in Syrien interessiert. Da haben wir schon gesehen, wie Tausende jeden Monat in den Libanon fliehen oder in die Türkei. Wir haben Ende 2012, Anfang 2013 darauf hingewiesen, dass sich der Konflikt ganz, ganz stark radikalisiert, dass immer mehr ausländische Kämpfer nach Syrien einsickern, die dschihadistische Tendenzen haben, sehr radikale Elemente als Al-Qaida sich da festsetzt. Und auch das hat niemanden interessiert. Es war damals auch ein in der Redaktion hieß es dann ein kleiner Konflikt, der uns einfach nicht interessiert. Wir hatten doch schon irgendwie vor einem halben Jahr was in Syrien, müssen wir nicht schon wieder was machen? Und plötzlich dann 2014 stand der IS auf dem Plan. Dann kamen die ersten Anschläge auch innerhalb Europas. Der hat den Irak überrannt und plötzlich haben sich alle gefragt, wo kommt denn diese Gruppe her? Die einzigen, die sich nicht wirklich gewundert haben, waren die Leute, die seit Anfang an aus Syrien berichtet haben und uns wurde nicht zugehört.
Die Relevanz zum Beispiel, das kann ich auch total gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass es Menschen wie dich gibt. Hast du Sorge davor, dass dein Sohn diese Begründung irgendwann mal nicht teilt und sagt, Papa, warum warst du nicht da? Oder im Zweifelsfall irgendwann mal an deinem Grab stehen muss und sagen muss, warum lässt du mich ohne Vater aufwachsen?
Ich hoffe, dass ich meinem Sohn irgendwann mal verständlich machen kann, warum ich das mache und dass er das versteht. Natürlich hätte er würde er diese Vorwürfe, die du gerade gesagt hast, an mich herantragen, dann hätte er auch damit recht. Welches Recht habe ich, meine Familie diesen Ängsten auszusetzen? Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass meine Familie versteht, trotz aller Angst, die sie um mich ausstehen, warum ich das mache und warum das wichtig ist, dass da auch drüber berichtet wird. Und ich hoffe, dass ich meinem Sohn das irgendwann verständlich machen kann, vermitteln kann, dass sein Vater das durchaus macht, aus guten Gründen.
Jetzt hast du vorhin auch gesagt, du bist teilweise für Magazine da, teilweise ARD Weltspiegel, du lieferst, glaube ich, der Zeit zu, dem Spiegel. Das sind ja, du arbeitest ja als Freelancer. Das heißt aber im Klartext auch, du nimmst erstmal das volle Risiko auf dich. Da gibt es kein Backup-System.
Nein, also wenn ich zum Beispiel für Spiegel oder Stern arbeite, dann bin ich natürlich schon redaktionell abgesichert. Also da weiß ich auch, dass ich genug Budget zur Verfügung habe, dass ich mir vernünftige Leute vor Ort leisten kann, gegebenenfalls auch eine bewaffnete Eskorte mitnehmen kann. Ich bin auch in Partner der Agentur Zeitenspiegel, also ich bin in einem journalistischen Verbund, der mich sehr, sehr stark unterstützt, ohne dessen ich gar nicht diese Arbeit machen könnte. Also ich habe da einen finanziellen Backup, ich habe einen personellen Backup. Das heißt, wenn es mal hart auf hart kommt, dann habe ich immer jemanden, der auf den ich zurückgreifen kann. Also ich bin nicht ganz alleine. Wenn ich vor euch, ich reise alleine, ich recherchiere alleine, aber ich hab ein Backup-System hinter mir stehen.
Das heißt aber trotzdem, das ist jetzt nichts, weil es so exklusive Berichterstattung ist. Du beschreibst teilweise Situationen, wo du, glaube ich, der einzige westliche Journalist überhaupt teilweise in gewissen Kriegssituationen bist. Das ist trotzdem nichts, wo du sagen kannst, ja, ich mache es auch, weil dann eben, keine Ahnung, so viel Geld bei rausspringt, dass ich dann mit 40 sagen kann oder 45, 40 bist du, glaube ich, schon, mit 45 oder 50 sagen kann, ich brauche nicht mehr arbeiten.
Nein, also es ist, man wird Journalist nicht wegen des Geldes, vor allen Dingen auch nicht freier Journalist. Ich bin freier Journalist, weil ich mir meine Unabhängigkeit bewahren möchte. Mir schreibt niemand vor, wo ich hinzugehen habe, wann ich was zu schreiben habe. Ich entscheide, welche Geschichten ich mache. Aber man wird mit Sicherheit nicht reich dabei. Das ist schon, es spielt keine Rolle. Ich könnte auch über einen Kaninchenzüchterverein in Bochum schreiben. Und ich würde, wenn es die Textlänge hergibt, ich würde genauso bezahlt werden für den Text, als wenn es jetzt eine Kriegsreportage aus Aleppo ist. Das spielt keine Rolle.
Du hast das ganz am Anfang schon mal in so einem Nebensatz gesagt, ja, Untertitel, ne? Wir müssen uns einmischen oder warum wir uns einmischen müssen. Das heißt für dich vor allen Dingen, für uns jetzt hier auch im Westen, ist die Verpflichtung damit verbunden, erstmal zu verstehen, was da gerade los ist. Wir müssen da hingucken.
Genau, bevor man verstehen kann, muss man hinsehen und sich informieren. Und ich glaube, das geht nur dadurch, indem man Leuten zuhört, die tatsächlich vor Ort sind. Ich halte auch nichts davon von Berichterstattung, wenn jemand in der Türkei oder in Kairo sitzt und dann darüber berichtet, was in Syrien passiert. Man muss vor Ort sein. Ich glaube fest daran, dass man nur ehrlich und empathisch über Situationen berichten kann, wenn man auch das erlebt, was die Leute vor Ort erleben. Und wenn dieses Verständnis mal da ist, dann hat man auch vielleicht, dann versteht man die größeren Zusammenhänge, dann versteht man auch vielleicht, warum diese Flüchtlingskrise gekommen ist, warum, ja, und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man hingeht.
Wenn du sagst empathisch, heißt das auch für dich, selbst in der Situation gibt es manchmal Sachen, die du siehst, wo du sagst, nein, ich filme das jetzt nicht, ich mache das Bild nicht?
Absolut. Ich habe viele Dinge gesehen, die ich nicht zeigen wollte und auch die auch niemals, das also so brutale Szenen, die man nicht im Fernsehen zeigen kann. Natürlich hat man auch, ich habe da einige Situationen auch gehabt, wo man dann auch, man ist ja auch mit Adrenalin vollgepumpt, man ist aufgeregt, man hat Angst. Hin und wieder hält man auch einfach die Kamera drauf und denkt sich hinterher, das war ethisch verwerflich, das hätte ich nicht machen müssen. Aber man denkt in diesem Augenblick nicht dran, das ist dann hinterher die Selektion oder die geistige Zensur, die man dann selbst ausübt, wenn man sagt, das hat der Mensch nicht verdient, dass man oder die Angehörigen haben das nicht verdient, dass man zeigt, was dort passiert ist.
Ja, ich glaube, du schilderst in dem Buch auch ein Beispiel von einem trauernden Jungen, der, glaube ich, über seinem Vater sitzt und weint, den du filmst und dir hinterher denkst, war vielleicht nicht die allercoolste Situation.
Genau, dessen Vater ist gerade auf brutalste Art und Weise gestorben und der saß dann da und hat geweint und ich stand neben ihm und habe einfach gefilmt, wie der weint. Und das hätte auch 5 Sekunden gereicht und dann wäre ich wieder gegangen, aber ich habe dann einfach... Ja, ich habe den in diesem Moment des Abschieds und der Trauer ihn gestört. Es war, ich habe mich danach hinterher sehr schlecht gefühlt. Aber in dem Augenblick habe ich das nicht begriffen, weil ich einfach auch diese Absurdität und diese Brutalität der Szene gar nicht begriffen habe, weil man da auch teilweise das Gehirn in dem Augenblick nicht funktioniert, ausschaltet und habe das erst hinterher gemerkt, als ich die Bilder mir angeschaut habe, um Gottes Willen. Ich hab diesem Jungen den Abschied noch schwieriger gemacht, als er ohnehin schon war. Der hat gerade seinen Vater verloren. Ich hatte da nichts verloren.
Was ich beeindruckend an deinem Buch finde, neben den, ja, sagen wir mal, Einblick in das, was du erlebt hast und auch wie du damit umgehst, ist tatsächlich, was du aus meiner Sicht sehr gut hinkriegst, ist, du erklärst diesen Konflikt nebenbei auch nochmal detailliert. Das bedeutet, wenn man dieses Buch gelesen hat, hat man auch mal dieses Gefühl, die Grundzüge dessen, was sich da in den vergangenen 5 Jahren entwickelt hat, hat man irgendwie auch vielleicht endlich oder hat man dann mal begriffen. Hast du für dich irgendwo in diesem Konflikt das Gefühl, dass du sagen kannst, ja, an dem Moment ist ein Fehler passiert, da hätte der Westen anders agieren können, vielleicht sogar sollen, dann wäre das nicht so eskaliert, wie es jetzt eskaliert ist?
Jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich als Journalist eine Meinung abgebe. Ja, ich hatte zweimal das Gefühl, dass man politisch durchaus hätte anders reagieren können oder vielleicht auch müssen. Also ich glaube, es wäre absolut nötig gewesen, sehr früh eine Flugverbotszone einzurichten, einen Schutzkorridor für Flüchtlinge zu schaffen, oder eben auch Hilfslieferungen von der Vereinten Nationen, von Hilfsorganisationen zuzulassen, weil es ist ja alles nicht geschehen. Also jede Hilfslieferung musste von der Regierung in Damaskus genehmigt werden. Und es sind nie in die Rebellen kontrollierten, wo das meiste Leid geherrscht hat, es sind nie Hilfsgüter angekommen. Deswegen sind ja auch die Islamisten wie ISIS und Jabhat al-Nusra, also die Al-Qaida, so stark geworden, weil die ist das sehr schnell in diese Lücke reingesprungen sind, die der Westen da hinterlassen hat, indem sie Hilfsgüter liefern, indem sie den Leuten Essen geben, im Winter Decken und Heizöl und sowas. Also da hätte man von Anfang an sehr, sehr viel mehr machen können und müssen. Da hätte man die Flüchtlingskatastrophe wahrscheinlich zumindest lindern können oder vielleicht sogar verhindern. Man hätte verhindern können, dass der IS so stark wird, weil er hat natürlich nur die Unterstützung der Bevölkerung bekommen, weil er die Nöte der Bevölkerung ernst genommen hat. Hinterher haben die das sehr schnell bereut, weil dann, als der IS sein wahres Gesicht gezeigt hat. Aber am Anfang ist natürlich, die Islamisten sind in die Lücke reingesprungen, die der Westen hinterlassen hat, und haben das auch dann sehr schnell angenommen. Die haben gesagt, Hauptsache jemand hilft uns, der Westen redet bloß immer daher und tut nichts, und da kommen jetzt diese Leute, und die haben sich halt sehr, das ist auch der große Fehler, den die Opposition gemacht hat, dass sie sich diesen radikalen Wirrköpfen sich an den Hals geworfen haben, ohne darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen haben kann. Da habe ich natürlich auch sehr leicht reden, wenn jeden Tag Bomben auf mich fallen und meine halbe Familie vielleicht schon tot ist, dann frage ich vielleicht auch nicht irgendwelche, was für Motive derjenige hat, der mir helfen möchte. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, nachdem die syrische Regierung Giftgas gegen die eigene Bevölkerung in Damaskus eingesetzt hat. Ich glaube, da hatte man zum ersten Mal ein absolutes Druckmittel in der Hand. Es stand ja auch kurz davor, dass die Obama-Administration in Syrien militärisch eingegriffen hätte, was ich für einen Fehler gehalten hätte. Aber man hätte dieses Druckmittel nutzen können, um die Regierung dazu zu zwingen, die Flugverbotszone einrichten zu lassen, diesen Flüchtlingskorridor einzurichten und Hilfsgüter zuzulassen. Und das wurde versäumt und die Ergebnisse, die Konsequenzen, die sehen wir heute.
Jetzt ist heute ein total unübersichtlicher Konflikt, ne, was mal sozusagen im arabischen Frühling begonnen hat mit den Rebellen. Hast du vorhin auch schon gesagt, Rebellen sind eigentlich nicht mehr Rebellen. Dann haben wir mit Al-Nusra einen Al-Qaida-Ableger, dann haben wir IS, dann haben wir auch die Freie Syrische Armee, die nochmal unterteilt ist. Dann haben wir die Peschmerga, wir haben die PKK, also ganz viele, über Russland haben wir noch gar nicht gesprochen sozusagen, und die Türkei, die mit drin hängt. Hast du das Gefühl, es gibt irgendeine Chance von Perspektive in den nächsten, weiß nicht, Monaten oder im nächsten ein, zwei Jahren?
Nein, ich glaube, ich glaube, Syrien wird wahrscheinlich in Teilstaaten zerfallen. Also selbst die syrische Regierung hat ja kaum noch Macht. Die syrische Armee viele sind desertiert, viele sind tot, die ist ja eigentlich nicht mehr handlungsfähig. Assad ist nur handlungsfähig, weil er die russische Unterstützung hat, weil er iranische Unterstützung bekommt, weil er von der Hisbollah Unterstützung bekommt. Nur so ist er überhaupt fähig, diesen Krieg weiter zu gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass die Interesse haben, den Konflikt demnächst aufzulösen, weil das würde ja bedeuten, dass man das Land wieder aufbauen muss. Und dann, Assad ist einfach im Augenblick kein starker Herrscher mehr, weil er einfach zu sehr Iran und Russland entgegenkommen muss. Und dann gibt es natürlich noch die zerstrittenen Rebellen. Die Türkei hat kein Interesse, dass die Kurden stark werden, aber die Kurden werden von den USA unterstützt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da in den nächsten Jahren eine Lösung zustande kommt. Und wenn eine Lösung zustande kommt, dann glaube ich, dass es einen Rumpfstaat Syrien unter Assad gibt, dass es ein autonomes Gebiet der Kurden gibt und dann vielleicht noch irgendwelche versprengten Islamisten und Rebellengruppen, die irgendwelche Milizenterritorien beherrschen.
Willst du zurück?
Ich würde jederzeit zurückgehen, wenn ich weiß, dass ich reinkomme und dass das Risiko abschätzbar ist. Ich habe auch jetzt gerade versucht, wieder ein Visum von der Regierung zu bekommen. Ich darf nicht einreisen. Also die geben mir kein Visum. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, von der Regierungsseite zu berichten, was ich natürlich als Journalist gerne tun würde, weil ich einfach versuche, jede Seite zu beleuchten. Aber das wird mir verwehrt.
Carsten Stormer hat das Buch geschrieben, Die Schatten des Morgenlandes, die Gewalt im Nahen Osten und warum wir uns einmischen müssen. Hat erzählt, was er in den vergangenen 5 Jahren im syrischen Kriegsgebiet und darüber hinaus erlebt hat. Eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür.
Ich habe zu danken.
Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.